Großer Herr, wir danken dir dafür, dass wir jetzt einfach in dein Wort gemeinsam schauen dürfen, dass wir uns Gedanken machen dürfen über dich. Danken dir für die vielen Eindrücke auch und wertvollen Zeugnisse, die wir heute schon hören durften. Danke für die verschiedenen Arbeiten von Manu und auch von Thorsten. Wir wollen dich bitten, dass du sie ganz reich segnest, dass viele Menschen von dir hören und wirklich in dieses ewige Leben mit dir kommen. Und wir danken dir dafür, dass wir jetzt auch auf dich hören dürfen und wollen dich bitten, dass du Frank einfach ausrichtest und uns wirklich offene Ohren schenkst und offene Herzen für das, was du auch sagen willst. Amen. Amen.
Genau. Ich habe zwei Fragen zuerst mal dabei. Wann war das letzte Mal, dass du versucht hast, aus einem Käfig oder aus einem Art Gefängnis irgendwie auszubrechen? Wo du gemerkt hast, okay, du fühlst dich da gefangen, du fühlst dich da irgendwie beengt und du willst da raus. Du willst da, du hast den Drang, da auszubrechen, ja, und dir selber Freiheit zu verschaffen. Du willst hinaus in die Freiheit. Wann war das letzte Mal? Vielleicht fällt dir da irgendwas ein dazu, wo das bei dir der Fall war das letzte Mal. Ich denke, das kann jeden angehen, egal ob er gläubig ist oder vielleicht nicht glauben kann. Und vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen. Und die zweite Frage ist, wann hast du dich das letzte Mal so richtig verloren gefühlt? So als wärst du einfach, würdest du mitten im Nichts stehen, als wäre dann nichts da, verloren, völlig außen vor. Gibt es ein Lied, das heißt Out of Everything. Also einfach verloren. Gibt es so einen Moment in deinem Leben, wo du das vielleicht mal gefühlt hast, dass du jenseits von Gut und Böse bist und mitten im Nichts stehst? Vielleicht kommt euch da auch was in den Sinn. Das hat mit der Geschichte zu tun. Ich hatte mal so ein Erlebnis, ich habe das auch auf dem Konzert erzählt. Das ist eigentlich nur eine kleine Illustration, aber es war ein Erlebnis mit Freunden. Und diese beiden Dinge sind oft sehr nah miteinander verknüpft. Manchmal versuchen wir wirklich in die Freiheit auszubrechen, aus den gewohnten Dingen auszubrechen, oft auch zu Recht. Manches ist auch langweilig. Ich bin Hauptschullehrer, ich weiß es, dass viele Schüler die Schule genauso sehen wie so ein Gefängnis. Die wollen da raus, die Pausen sind das Wichtigste und dann Schulschluss und dann geht's davon. Und wir Menschen haben auch so einen unglaublichen Drang nach Freiheit. Ja. Wir versuchen, Grenzen einzureißen. Das steckt so tief in unseren Herzen drinnen. Und mein Erlebnis war das, dass ich mit ein paar Freunden unterwegs war, schon eine Weile her. Und wir hatten einiges getrunken gehabt. Und dann ist in diese Stadt, zwar in Franken auch, ist in Erlangen, ist ein Zug eingefahren, ganz langsam so ein Güterzug. Und wir waren an den Gleisen und der fährt so langsam ein. Und wir waren eben so voll auf irgendwie, nicht Krawall, aber so Spaß und was gibt's Neues zu entdecken. Und der rollt so daher, so in Schrittgeschwindigkeit und dann kam halt die Idee, kommt's Leute, wir springen auf. Wir haben auch gar nicht mehr so viel gespürt. Es war ziemlich kalt, es war Februar, es war richtig kalt. Wir haben es dann nicht mehr gespürt, weil wir eben getrunken gehabt haben. Und dann sind zwei von den vier Leuten halt aufgesprungen, ich und noch ein Freund, sind aufgesprungen. Da waren so Stege zwischen den Waggons und dann ging der Zug plötzlich langsam schneller und schneller und schneller und wir haben uns am Anfang riesig gefreut. Das war einfach ein unglaublicher Spaß. Ja, wir haben gedacht, wow, das ist die Fahrt unseres Lebens. Ja, das geht richtig ab jetzt. Mitten durch die Nacht, Vollspeed und das hat richtig Spaß gemacht, wirklich. Wir haben gedacht, wow, das ist das Coolste, was wir an dem Abend gemacht haben, ja, für 10 Minuten. Und dann haben wir langsam gemerkt, wie die Kälte und der Wind, wie das langsam das Beißen anfängt und wie es immer kälter wird. Und wir haben uns dann irgendwann ziemlich schnell gefragt, okay, wo fährt denn der Zug eigentlich hin? Wo fährt der hin? Fährt der vielleicht nach Berlin oder so? Oder vielleicht Kopenhagen? Keine Ahnung. Güterzug. Und vor allem, wie lange halten wir das hier aus mit der Kälte? Und der vorne, der Zugfahrer, ich glaube nicht, dass der irgendwie Rücksicht nimmt auf uns. Wir haben uns am Anfang auch so ein bisschen rausgelehnt, so surfen und so, gell. Und dann irgendwann hat man keinen Spaß mehr gehabt. Dann haben wir gedacht, okay, wir hoffen jetzt mal echt, dass der Zug sobald wie möglich wieder anhält, sonst erfrieren wir hier oder zumindest schaut es nicht gut aus. Und das Blatt hat sich so schnell gewendet. Und ich habe im Nachhinein, am Anfang war mir das nicht bewusst, im Nachhinein ist das, finde ich, ein sehr, sehr gutes Bild für das Leben, das viele Menschen führen. Dass viele Menschen denken, wow, das muss ich haben und da muss ich hin. Und wenn ich da drauf bin, dann geht es richtig ab. Dann ist es, das ist die Erfüllung. Das ist das Ziel meines Lebens. und plötzlich wird es kalt, plötzlich wird es einsam, plötzlich wird es grausig und du weißt vor allem nicht, wo es hinläuft, wo es rausgeht, wie es hinausläuft. Und das war noch nicht das Ende. Gott sei Dank ist der Zug, der ist nach Nürnberg gefahren, es war eine halbe Stunde durch die Nacht, durch die Kälte, Nürnberg Güterbahnhof und es war dann, da haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir es überstanden. Dann wollten wir auf dem Güterbahnhof, das sind bestimmt so 30 Gleise, dann wollten wir eben rausgehen und sehen, dass der Mann vorne kommt mit der Taschenlampe und uns verfolgt. Das war noch nicht das Ende. Der ist uns dann noch nachgerannt, vor dem muss er noch flüchten. Sind dann über die ganzen Gleise weggerannt von ihm. Der hat uns Gott sei Dank nicht erwischt, weil der hat gesehen, wie wir uns halt rausgelehnt haben. Das hat er schon gesehen. Und dann sind wir ihm auch Gott sei Dank noch entkommen und waren halt völlig durchgefroren und noch dem Zugführer entkommen und dann waren wir echt fertig. Und es hat uns echt eine Lektion erteilt irgendwie. Genau. Oft suchen wir die totale Freiheit und glauben die auch, dass wir sie finden können. Und der Bob Dylan sagt, es gibt sie auch nicht. Das ist ein Songwriter, der das auch gesucht hat, ja, der jahrelang auch in Zügen unterwegs war mit seiner Gitarre, bevor er berühmt geworden ist. Und er hat gesagt in einem seiner Lieder, selbst die Vögel sind an den Himmel gekettet. Es gibt nicht die totale Freiheit. Wir sind immer irgendwo eingebunden. Wir sind immer irgendwie in einem Umfeld drin. Es ist nur die Frage, in was für einem Umfeld. Und genau, dazu möchte ich jetzt eine ganz, ganz berühmte Geschichte lesen. Die kennt, denke ich, kennen die meisten von euch. Es ist eine Geschichte, die ist so einfach. Die ist so einfach, aber sie ist so genial. Sie ist so tief. Jedes Mal, wenn man sie neu liest, findest du irgendwie was Neues drin. Und sie ist wahrscheinlich deswegen so genial, weil sie nicht nur ein Mensch erzählt hat, sondern der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes hat diese Geschichte erzählt und sie fängt an. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere unter ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte ihm das Gut. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen, zog fern über Land, und da selbst brachte er sein Gut um mit Prassen. Als er nun all das Seine verzehrt hatte, gab es eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land, und er fing an zu darben, also er wurde sehr, sehr hungrig. Er hatte nichts mehr. Und ging und hängte sich an einen Bürger desselben Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit dem Schweinefutter, das die Schweine aßen, und niemand gab es ihm. Da schlug er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Da er aber noch ferne von dann war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Kleid hervor, tut es ihm an und gebt ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das Kalb, das wir gemästet haben, und schlachtet. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Haus kam, hörte er das Singen und den Reigen und rief zu sich der Knechte ein und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diente ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Dirnen oder mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Also die Geschichte, die wirkt so einfach. Wir kennen diese Schemen, wir kennen das Schema von dem Rebellen, wir kennen das Schema von dem, der sich anpasst. Wir kennen das, gell? Es gibt so unterschiedliche Menschentypen. Das kommt uns alles so bekannt vor. Und die Geschichte ist eigentlich sehr, sehr einfach. Nur, das ist immer das, die Hauptsache in dem, was Jesus sagt, wenn wir das nicht auf uns selber beziehen und immer irgendwie auf die anderen zeigen, dann hat es keine Auswirkungen. Und es ist so wichtig, sich da mal selber rein zu versetzen. Das Erste, was der verlorene Sohn sagt, oder der jüngere Sohn, sage ich mal, ist: gib mir. Das ist so seine Haltung. Ich will was haben. Ich habe ein Recht auf was. Gib mir. Und wie viele von uns sind so gepolt, ja, dass sie immer nur nehmen, ja, immer nur was haben wollen. Es gibt auch immer wieder so Schüler, die kommen, also das ist normal, ja, aber die kommen so jede Stunde angeschlichen. Und ich weiß sofort aus dem Augenwinkel, die wollen was. Ja? Die bringen dir nichts, ja? Die bringen nichts Gutes an, die wollen was. Und zwar jedes Mal, die haben irgendwas auszusetzen, irgendwas nervt sie, das Licht ist zu hell, die Sonne ist zu warm, der Wind ist zu kalt, irgendwas ist immer. Ja? Aber wir sind oft auch so, wir wollen immer irgendwas, es passt einfach nicht. Wir fahren in Urlaub, das Bier ist nicht so wie in Bayern, ja? Die Sonne ist zu heiß. Das Meer von der Adria ist zu schmutzig und zu warm. Ja? Und dabei wollten wir doch die Freiheit haben. Wir wollten doch das Paradies haben im Urlaub. Aber es passt wieder nicht. Irgendwas passt nicht. Und dann drücken die Schuhe und so weiter. Und wir wollen haben. Und unser Herz ist oft so wie so ein schwarzes Loch, das nie genug kriegt. Es ist traurig, aber es ist so. Und dann sagt der Sohn: gib mir das Teil meiner Güter. Das war sein Erbteil. Das bedeutet so viel wie, das haben auch schon viele gehört, das weiß ich, aber das bedeutet so viel wie: weißt du was, du gibst mir jetzt das Erbe, das kriegt man eigentlich erst, wenn der Vater gestorben ist. Du bist für mich eigentlich schon tot. Für mich existierst du schon gar nicht mehr. Ich will einfach die Kohle, lass die Kohle rüberwachsen, und darauf habe ich ein Anrecht. Ja? Und du kannst mir eigentlich gestohlen bleiben. Du bist für mich schon 3 Meter unter der Erde. Das ist eine ziemlich krasse Haltung. Das ist eine ziemlich krasse Haltung, die der Sohn da an den Tag legt. Das liest man so schnell drüber. Aber es ist echt auch so, dass wir Menschen mit Gott oft genauso umgehen. Wir essen, wir trinken, wir genießen die Natur, wir klettern auf die Berge, wir schwimmen durch die Flüsse, wir nehmen alles, ja? Alles, was wir kriegen können. Aber was sagen wir eigentlich so im Hinterkopf zu Gott? Weißt du was, du, angenommen, du hast das alles gemacht, tschüss, da ist die Tür. Ich brauche dich nicht in meinem Leben. Ich will dich nicht haben. Ich will alles, was du hast, aber dich will ich nicht. Und das ist auch so eine Haltung, die so tief in uns drinsteckt. Und das kenne ich auch sehr, sehr gut, diese Geschichte. Und deswegen berührt mich die Geschichte auch immer wieder, weil ich merke, dass ich so war und vieles davon auch immer noch habe. Wir nehmen gern alles aus Gottes Hand, aber ihn wollen wir nicht haben. Und wir erklären ihn dann oft auch noch für tot. Wir sagen, okay, das ist wahrscheinlich alles vom Zufall entstanden, dass der Apfel so schmeckt und dass die Birnen so eine Konsistenz haben und dass ich das auch noch schmecken kann und dass das alles solche Farben hat, das muss Zufall sein. Also das ist klar, das hat der Zufall gemacht, definitiv. Der Sohn ging in ein fernes Land. Er wollte so weit weg wie möglich vom Vater, von den Regeln, von dem Haus, von allem, was ihn einsperrt. Und es steckt auch so tief in uns drin, dass wir oft einfach raus wollen, ausbrechen aus allem, was uns bekannt ist, in ein fernes Land. Und das ist auch das, was in uns Menschen so drin steckt. Wir wollen weg von Gott. Diese erste Rebellion, die Bibel sagt, Adam und Eva haben sich, das war die erste Rebellion, die es gegeben hat. Sie wollten einfach nichts mehr mit Gott zu tun haben. Sie wollten sich über seine Regeln erheben und widersetzen. Und das steckt so tief in uns drin. Irgendwas treibt uns so weg von Gott in unserem Herzen. Wir wollen so weit weg wie möglich von ihm. Ihm den Rücken kehren und einfach selber bestimmen. Wir wollen die Bestimmer sein. Wir wollen sagen, was passiert. Wir wollen niemanden über uns haben. Das war für mich auch ein echt der größte Hindernisgrund. Wir haben auch eine gläubige Mama, die für uns sehr, sehr viel gebetet hat. Für meinen Bruder besonders. Und für mich auch. Entschuldigung, wir haben eigentlich ausgemacht, ich sage nichts über ihn, aber die Wahrheit muss einfach gesagt werden. Nein, sie hat sehr viel für uns beide gebetet, sie hat sehr viel erlitten. Und wir haben einfach wirklich Gott den Rücken gekehrt. Wir wollten niemanden, der uns sagt, was passiert. Niemand, der über uns bestimmt. Und wir haben auch Gott nicht so gesehen wie in der Geschichte, sondern wie so einen Diktator, wie so einen Oberlehrer, der ständig die Fehler sucht. Ja? Und wenn du einen Fehler machst, dann haut er dir so auf die Finger drauf Und so ein Bild von Gott, das ist so ein hässliches Bild. Aber das hat uns auch nicht unsere Mutter beigebracht. Das steckt einfach in unserem Herzen so drin. Gott ist so ein Fehlersucher. Furchtbar. Und das ferne Land ist das, dass man wirklich Gott hinter sich lässt und sein Glück außerhalb von Gott sucht. Und das ist so wie der Fisch irgendwie, der sagt, okay, das Wasser, das ist mir jetzt langweilig, ich will hier raus. Ich will raus aus dem Wasser, ich schaffe das durch die Wüste. Der Fisch schafft es auch ein Stückchen, ja. Der schafft so seinen 3-4 Meter und ist jubelt total, das ist Wahnsinn. Hey, ich bin so ein Eroberer, ich schaffe das ganz alleine. Aber er verlässt das Wasser, er verlässt sein Lebenselement. Und so ist es oft, wenn Menschen sagen, okay, ich brauche keinen Gott, aber es ist dein Lebenselement, es ist der dich geschaffen hat. Das ist die Atmosphäre, in der wir überhaupt leben können. Ohne ihn ist da kein Licht und kein Leben und keine Liebe und keine Geborgenheit. Der Fisch braucht das Wasser. Und wir tun oft so, als könnten wir Gott einfach über Gott sagen, ja, der engt mich ein. Nein. Aber wir suchen oft eben den Weg ins Nichts, den Weg in die Sinnlosigkeit. Und oft ist es dann auch die totale Leere. Und am Anfang schaut es aber so toll aus. Der Junge oder der verlorene Sohn ist in die Welt hinausgegangen, in die große Stadt. Du hast es vorhin auch so erzählt, ja? die Profi-Welt, ja? Diese Profikarriere, mich hat das ein bisschen daran erinnert. Alles voller Hoffnung, sieht alles unglaublich genial aus. Und ich schätze, dir sind dann auch ein paar Geheimnisse gelüftet worden, dass diese Welt, auch wenn sie so blitzt und blinkt am Fernsehen, nicht das hält, was sie verspricht. Dass es eben nicht dein Herz glücklich macht. Dass selbst eine Profikarriere einem nicht das Herz erfüllen kann. Dass eine Musikkarriere einem nicht das Herz erfüllen kann. Dass ein Geld oder Besitz oder eben die materiellen Dinge nicht das Herz ausfüllen können. Obwohl es so toll aussieht. Jemand hat es mal beschrieben mit Zuckerwatte und Seifenblasen. Jedes Kind ist verrückt nach Zuckerwatte und Seifenblasen. Und dann isst man 3 Bissen und sagt, okay, jetzt habe ich genug, ich weiß, wie es schmeckt, das macht mich nicht satt. Die Toten Hosen haben ein Lied, das heißt, warum werde ich nicht satt? Und es ist genial, weil der singt es am Anfang so leise, als würde es langsam so merken, warum werde ich nicht satt? Er fragt sich das so ganz leise, warum werde ich eigentlich satt? Und dann fängt er an, das richtig hinaus zu brüllen. Und das trifft diese Menschheit. Warum machen uns die Dinge nicht satt? Viele Leute brüllen das hinaus. Warum werden wir nicht satt? Aber wir wollen eben ohne Gott satt werden. Und das ist eigentlich, viele Leute sagen, ja gut, das ist halt eine Lebenseinstellung. Die Bibel sagt nicht, dass es eine Lebenseinstellung ist. Die Bibel sagt, wenn ich meine Eltern für tot erklären würde, die mir das Leben geschenkt haben, die mich aufgezogen haben, die mir meine Windeln ausgeputzt haben, die mich in die Schule geschickt haben, die mir meine Klamotten gezahlt haben, und ich würde sie für tot erklären, das ist eine ziemlich krasse Sünde. Es ist Sünde. Die Bibel sagt, es ist eine Sünde. Wenn wir Gott für tot erklären und ihm letztendlich sagen, weißt du was, du kannst mich mal, das ist Sünde. Das ist eine schlimmere Sünde als vieles andere, was wir unter Sünde verstehen. Wenn wir sagen, Gott, da ist die Tür, das ist eine ziemlich krasse Sünde. Und das ist die totale Lieblosigkeit. Und ich denke, dass es uns auch sticht, weil das steckt so tief in uns drin, dass wir Gott irgendwie aussperren wollen. Wenn jemand das schon mal erlebt hat, wenn er ausgesperrt worden ist von irgendwas, ja, ausgeschlossen ist von seinen Freunden, da gibt es so ein Anti-Mobbing-Programm von der Polizei, da ist eine Übung davon, 2 Schüler müssen rausgehen und dann wird drinnen ausgemacht, dass man diese Leute einfach nicht mehr beachtet. Nur für 2 Minuten. Die werden einfach nicht beachtet. Und ihnen wird die Anweisung gegeben, sie sollen einfach mit zu der Gruppe dazugehen und sich mit ihnen unterhalten. Und wenn man das mal gemacht hat, nur 2 Minuten, du gehst rein und die Leute ignorieren dich einfach. Du kommst dir vor wie ein Stück Dreck. Das ist wirklich krass. Und es kommt dir nicht vor wie 2 Minuten, sondern es kommt dir vor wie eine Viertelstunde oder so. Also haben die meisten anderen geschätzt, auf jeden Fall länger als 2 Minuten. Das tut so weh, ausgeschlossen zu sein. Wenn dich jemand blöd anredet, das ist eine Sache, aber du bist irgendwie noch da. Aber wenn dich jemand ausschließt und wenn dich jemand ignoriert, das tut richtig weh. Das machen wir mit Gott. Und zwar jeden Tag. Und das ist hart. Und wenn es uns schon so weh tut, wie muss es Gott weh tun, der viel, viel tiefer empfindet als wir. Der, von dem es in der Bibel heißt, er ist die Liebe. Er will uns nichts Böses. Er liebt uns. Jeden Einzelnen hier. Und wenn wir ihn ausschließen, es tut ihm weh. Genau. Genau, er ist in einer großen Stadt. Der Mann ist in einer großen Stadt. Er gibt Vollgas. Er haut alles raus. In Windeseile ist alles weg. Er hatte am Anfang bestimmt viele Freunde. Es lief super mit dem ganzen Geld. Er versucht, sein Herz zu befriedigen mit allem, was es zu, mit allem, was es an Spaß gibt. Und irgendwann ist es auch zu Ende. Irgendwann sind die Kräfte zu Ende. Irgendwann ist ein Mensch verbraucht. Irgendwann ist das Geld verbraucht. Und dann ist auch niemand mehr da. Und das ist passiert genau in der Geschichte. Es ist niemand mehr da. Down and out gibt es einen Song. Wenn du am Boden bist, dann bist du draußen. Dann kümmert sich niemand mehr um dich. Dann bist du nicht mehr existent. Das war diese Situation von dem verlorenen Sohn. Und er kommt in den Zustand, und das ist auch ein Zustand, den vielleicht viele kennen von uns. Eine Not, wo du merkst, okay, ich habe jetzt alles weggeschmissen, alles, was wertvoll war, alles, was mir irgendwie, wenn es einen Gott gibt, er mir anvertraut hat, ich habe das alles verbraten und weggeschmissen. Mich zu billig verkauft. Das ist wirklich schlimm. Wenn du merkst, dass du vielleicht von Gott gehört hast, von Jesus gehört hast und hast gesagt, der ist mir nichts wert, ich will den nicht. Und dann merkst du, okay, ich habe jetzt alles rausgeschmissen. Und dann suchst du nach Wärme für deine Seele, nach Nahrung für deine Seele, und du findest sie nicht. Ja? Du begnügst dich dann mit Schweinefraß, das kann alles Mögliche sein, das können Drogen sein, das können alle möglichen Süchte sein. Du versuchst, deine Seele zu ernähren und sie satt zu bekommen, und du bekommst sie nicht satt. Alles, was du dir reinziehst an Filmen oder was auch immer, oder selbst wenn es Menschen sind, wo du denkst, die müssen dich jetzt irgendwie, die müssen deine Suche nach Liebe befriedigen, es wird nicht funktionieren. Es ist ein schwarzes Loch, das sich nicht füllen lässt. Und du suchst nach Wärme und deine Seele findet sie nicht. Und das ist ein furchtbarer Zustand, das ist ein trauriger Zustand. Und dann versucht man vielleicht sogar mal zu beten. Bei mir war das so. Ich habe dann gemerkt, mir geht es so schlecht, wie ich ohne Gott gelebt habe, und ich habe versucht zu beten und es ging nicht mehr. Das war richtig, richtig schlimm. Ich habe gemerkt, okay, ich versuche jetzt zu beten. Ich wollte eigentlich auch nicht wirklich zu Gott. Ich wollte eigentlich nur, dass mir ein bisschen besser geht. Ich wollte, dass die Symptome weggehen, aber ich wollte irgendwie ihn noch nicht. Und es war wie, der Himmel war wie Eisen. Ich konnte gar nicht zu ihm beten. Das ging nicht. Ich hab gemerkt, da ist keine Kontakt mehr. Funkstille. Die Leitung war tot. Der Sohn ist dann in einem Zustand, es wird eigentlich immer schlimmer, in einem Zustand der Knechtschaft. Der ist nicht nur irgendwie alleine und im Dunkeln und ohne Essen, sondern er ist ein Knecht geworden. Er ist nicht mehr frei. Beim Vater, da heißt es nicht, dass er die ganze Zeit gezwungen worden ist zu arbeiten, sondern er war der Sohn, er war frei. Er musste dann nicht die ganze Zeit irgendwie schuften. Aber hier bei diesem Bürger, das ist ein Bild für die böse Macht in dieser Welt. Die böse Macht in dieser Welt verschafft uns oder will uns oft, sagen wir, das Blau vom Himmel erzählen, das Blau vom Himmel herunterlügen und uns dann knechten. Und das, da gibt es ganz, ganz viele Künstler, die das erfahren haben. Zum Beispiel, es gibt einen Rapper, der ist Eminem, den kennen vielleicht viele. Der rappt es in einem seiner Songs, dass er seine Seele verkauft hat an das Böse. Und dass er sich davon Fähigkeiten erhofft hat und auch vieles gekriegt hat. Aber dass er gemerkt hat, okay, er ist jetzt ein Knecht und er will um alles in der Welt da wieder raus, aber er schafft es nicht. Er kommt da nicht mehr raus. Das ist unheimlich. Wir können uns wirklich knechten lassen vom Bösen. Und das Böse ist kein guter König, sondern es ist jemand, der uns wirklich knechten und zwingen will und uns zu Dingen führen will, wo wir nicht mehr rauskommen. Am Anfang denken sie noch, okay, das ist nicht gut, was ich da mache, aber ich mache es jetzt mal, es macht Spaß. Und dann irgendwann musst du es tun. Du bist ein Knecht geworden. Du wirst süchtig nach dem Bösen. Und du merkst, es macht mich kaputt, es zerstört mich, aber ich komme nicht mehr raus. Ein furchtbarer Zustand. Und auch ein Zustand der ewigen Unbefriedigtheit. Dieses Schweinefutter, das er da gefressen hat, das ihm die Leute auch gar nicht geben wollten. Gell? So am Hund war er eigentlich. Das befriedigt niemanden. Das ist ein Bild dafür, wenn wir uns mit dem Müll dieser Welt vollstopfen. Das ist ein Vergleich mit dem Schweinefraß. Wir werden nicht satt. Unsere Seele wird nicht davon satt. Sie wird nicht zufrieden. Unser Körper vielleicht schon eine kurze Zeit, aber nicht unsere Seele. Und das ist ein wirklich erbärmlicher Zustand. Und es ist auch ein Zustand, aus dem man keinen Mensch retten kann. Wo man, wenn man da mal drinnen hängt, wie kommt man da wieder raus? Schwierig. Manche Leute schaffen es schon, aus Süchten rauszukommen, aber ist dann die Seele wirklich befreit? Ist sie dann zufrieden? Ist sie dann, fühlt sie sich wieder zu Hause? Genau. In der Geschichte heißt, dass der Sohn, der Vater sagt dann, dass der Sohn eigentlich tot war. Und das stimmt auch. Er ist da in einem toten Zustand, wie er bei den Schweinen ist. Er ist geistig tot. Wir Menschen, oder in unserer Gesellschaft, wir leben so einen Fitnesswahn. Ja, alles muss super sein. Wir müssen super fit sein. Wir müssen super ausschauen. Alles muss perfekt sein. Das sehe ich auch in meinen Schülern zum Beispiel. Legen sehr viel Wert aufs Äußere irgendwie. Auf Klamotten, auf Markenklamotten und so weiter. Aber die Herzen, das sage ich Ihnen immer mal wieder, wie sieht es denn in deinem Herz aus? Ist dein Herz so ein Raum, der völlig leer ist? Ist doch traurig, wenn außen alles toll und perfekt ist und dein Herz so aussieht wie so ein leerer Raum. Ohne Möbel drin, nicht mal Ikea-Möbel drin, nichts. Viele laufen so rum. Außen perfekt, innen drin ist einfach gar nichts. Und du unterhältst dich und denkst dir, okay, wir können uns nicht mehr unterhalten, weil dann nichts mehr da ist. Ja? Nur Konsum und das Herz ist völlig leer. Tot. Und es ist auch kein Gott drin in dem Herzen. Und in der Geschichte sieht es eigentlich so aus, und vielleicht kennen es auch manche von euch, es sieht aus wie eine totale Endstation. Also wenn man mal da angekommen ist, bei den Schweinen, und so fertig ist, vielleicht süchtig ist oder einfach kaputt ist, dann denkt man sich, okay, das war's dann. Das war's gewesen. Hier geht's nicht mehr weiter, das ist die Endstation. Aber das Geniale an diesem Buch ist, falls du es noch nie gelesen hast, das Geniale an diesem Buch ist, dass fast alle Leute, von denen hier drin erzählt wird, fast alle, waren an so einer Endstation. Und es war nicht die Endstation, sondern es war der Wendepunkt. Und das ist so genial an Gott, und das versuchen wir auch immer wieder mit der Musik weiterzugeben, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist, dass er nie jemanden ablehnen wird, der umkehren will, dass er nie jemanden ablehnen wird, der da raus will. Und das ist so wichtig, dass wir, wenn wir an so einem Punkt sind, und vielleicht ist der eine oder andere an so einem Punkt, vielleicht ist er auch schon lang gläubig und er merkt, er ist jetzt von Gott wieder weggelaufen. Das geht nämlich auch. Man kann ziemlich weit wieder von Gott weglaufen, auch wenn man schon jahrelang dabei ist. Das Herz kann auch sehr weit weglaufen. Äußerlich kann alles super sein, ja, perfekt. Sagst du mal so pharisäermäßig, äußerlich war da immer alles super, aber vielleicht ist dein Herz schon meilenweit von Gott weg. Und ganz ehrlich, ich spüre das auch oft, dass ich merke, okay, mir sind jetzt andere Dinge viel, viel wichtiger geworden als Gott und ich muss so umkehren, ich muss zurück. Ich bin auch irgendwie dann bei, sag ich mal, Art Schweinen gelandet oder Götzen oder Dingen, die mir wichtiger geworden sind als Gott. Und das ist so wichtig, dass man in sich geht, wie der verlorene Sohn, und sagt, hier will ich raus, ich will hier nicht bleiben. Ich habe es so gut bei meinem Vater. Das war kein Diktator, das war ein guter Vater. Da war es in Ordnung bei ihm. Da gab es Geborgenheit, da gab es Liebe, da war Licht, da war Freundlichkeit. Und ich will zurück. Und das sagt der Sohn. Der sagt nicht, das ist kein großes Gebet, das er da macht. Der macht keine große religiöse Show, sondern er sagt, ich will zu ihm zurückgehen. Ich will umkehren. Das ist auch, hat nichts mit Gefühlen zu tun. Ich glaube nicht, dass er da große Gefühle gehabt hat bei den Schweinen. Noch so ein bisschen Schweinefutter im Mund. Super Gefühle gerade. Hey, super. Gott ist super. Bestimmt nicht. Nein, er hat gesagt, ich will hier raus. Ich will hier umkehren. Und die Bibel sagt, du musst umkehren. Das ist das allererste, was Jesus gepredigt hat. Kehrt um. Das ist eine Willensentscheidung. Wenn wir das wollen, wir haben nicht die Kraft, da rauszukommen, aber wenn wir das wollen, holt uns Gott da raus. Wir kommen da raus. Aber wir müssen es wirklich auch bekennen. Und es ist so gut auch, dass der Sohn nicht sagt, ja, das war so blöd, da habe ich ja den einen getroffen, dann bin ich ausgerutscht und dann mitten in dieses Lokal reingefallen und da gestolpert und mitten in den Whisky reingefallen und dann sind diese anderen Leute noch gekommen und die haben mich gezwungen zu sündigen. Er hat sich nicht rausgeredet. Er hat nicht gesagt, es war irgendwie alles Zufall und irgendwie waren ja alle anderen dran schuld, sondern er hat gesagt, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Es ist so wichtig, dass wir ehrlich werden und aufhören mit Ausreden und zu Gott kommen und sagen, ich habe ganz klar da gesündigt. Ich war untreu. Ich habe die Ehe gebrochen. Ich habe Menschen den Tod gewünscht. Ich habe die Steuern hinterzogen. Ich habe. Es ist so wichtig, dass wir ehrlich werden vor Gott. Und dann geht er auch. Er lässt es hinter sich. Er nimmt nicht noch irgendwas mit, ein paar Schweine oder so, oder er arrangiert sie auch nicht mit diesem Bürger. Er lässt ihn. Er geht. Er kehrt um. Er geht zurück zu seinem Vater. Und das ist wirklich die Frage, willst du da auch raus? Sehnst du dich nicht danach, dass du ein reines Herz bekommst, dass du dir selber wieder in die Augen schauen kannst, dass du Menschen wieder in die Augen schauen kannst, wo du merkst, okay, da habe ich echt ein schlechtes Gewissen. Und dass du dich auch wieder zu Gott hinbewegen kannst, dass du sagen kannst, Gott, Vater, ich will zu dir zurück. Ich will dir wieder ins Gesicht schauen. Ich will nicht, dass deine Liebe mir in den Rücken strahlt, sondern ich will dich wieder anschauen. Ich will zu dir umkehren. Und wenn diese Sehnsucht irgendwie an dir arbeitet, dann ist es auch Zeit, es zu sagen, ihm das mal zu sagen. Ich will zu dir umkehren. Ich will zu dir zurück. Und er wird dir dann dabei helfen. Vielleicht fühlt sich das nicht so an. Vielleicht denkst du, das ist viel zu viel irgendwie im Argen. Das sind viel zu viele Dinge, die ich noch regeln muss. Ein guter Freund von mir, der hat früher in unserer Rockband Schlagzeug gespielt. Der war mal kurz davor, sich zu bekehren. Der hat gemerkt, es stimmt. Er ist ein Sünder. Bei Gott gibt es Vergebung. Er hat es gespürt, er hat es gewusst. Ja? Und dann ist er auf die Knie gegangen, wollte beten. Und dann sagt er, ich kann das nicht machen. Ich muss noch viel zu viele Dinge regeln. Er ist wieder aufgestanden. Und ist gegangen. Und ich habe das gar nicht realisiert, was da eigentlich passiert ist, aber zuerst muss man es mit Gott regeln. Die anderen Sachen kommen dann, aber es ist so wichtig, wenn man das merkt, dass man diese Gelegenheit auch ergreift. Und Jesus sagt auch, dass diese Gelegenheit heute ist. Die ist nie in 2 Jahren, die ist auch nicht in 2 Tagen, sondern die ist immer heute. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht, sagt Jesus. Die ist heute. Und es gibt immer Umkehr bei ihm. Es gibt immer eine Chance nach draußen. Egal, wo du stehst, auch wenn du schon lange Christ bist und vielleicht in einer schlimmen Lage bist, die vielleicht niemand kennt, es gibt immer Umkehr. Es gibt immer einen Weg nach draußen. Und das ist so wunderbar an Gott. Und das möchte ich jetzt nochmal mit euch gemeinsam anschauen, als Schlusspunkt, wie wunderschön eigentlich Gottes Wesen ist. Also man könnte jetzt erwarten, okay, der Sohn hat wirklich das ganze Erbe verprasst, wahrscheinlich Hunderttausende von Euro, gell? Und jetzt kehrt er um zu seinem Vater. Und ich meine, ich weiß nicht, was ihr für Väter gehabt habt. Mich berührt die Geschichte deswegen so, weil bei mir war das mal so ähnlich. Ich bin mal heimgekommen in so einem schlimmen, ich möchte es nicht beschreiben, es war ab 18, da war ich aber noch nicht mal 18, da war ich 15, ich bin in so einem desolaten Zustand nach Hause gekommen. Es war furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und mein Vater hat mich einfach in die Arme genommen, hat mich in mein Zimmer getragen. Und das hat mich so berührt. Und das ist so ein Bild für mich auch für Gott, wie er ist. Wie seine Liebe so viel, viel stärker ist als unsere Sünde. So viel stärker als unsere Schuld. So viel stärker als die ganzen Schatten in uns. Da sind so viele Dinge in unserer Seele, die nicht gut sind, von denen wir vielleicht noch gar keine Ahnung haben. So viel Tiefes und Böses und Verdrehtes. Aber seine Liebe ist so viel stärker, wie der verlorene Sohn nach Hause kommt. Der Vater hält ihm keine Standpauke, er hält ihm keine Bußpredigt. Er sagt nicht, wo kommst du her? Kommst du so spät nach Hause? Ja? Wo kommst du überhaupt her? Wie siehst du denn wieder aus? Was hast du denn an? Nein, er nimmt ihn in die Arme. Und komplett. Er nimmt ihn komplett in die Arme, ohne irgendein Wort der Anklage. Was für ein gewaltiger Gott, was für eine Liebe, was für eine Größe. Und er nimmt ihn brutto an. Das finde ich so einen guten Ausdruck. Das hatte ich mit meinen Schülern jetzt in der Mittelschule, was ist brutto und netto, und das konnten sie relativ gut erklären. Gott nimmt dich nicht netto an. Du musst nicht hingehen und alles perfekt in Ordnung bringen erstmal. Und ganz geblitzt und blitzblank auftauchen und der Superstreber werden. Nein, komm zu ihm so, wie du bist, brutto, mit deinem ganzen Dreck, mit deiner ganzen Sünde. So will er dich haben. Und so will er dich annehmen. Seine Liebe ist viel, viel größer als all das, was wir kaputt gemacht haben. Er will dich brutto. Er will dich sogar dann, wenn dich niemand anders mehr haben will. Er will dich sogar dann, wenn du dich selber nicht mehr ausstehen kannst. Er will dich stinkend, dreckig, kaputt, vielleicht psychisch angeschlagen. Er will dich so, wie du bist. Er liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass er dich komplett so haben will. Und zwar jetzt. Und ich habe mich oft gefragt, irgendwie, wieso macht er das? Irgendwie ist da eine Diskrepanz, da ist so eine große Schwelle. Der Sohn hat so viel verbockt und der Vater nimmt ihn an. Wer macht es wieder gut? Wer räumt da auf? Wer macht es sauber? Wer bezahlt diese Schuld? Und es ist irgendwie geheimnisvoll, aber es hat damit zu tun, weil es ist noch ein dritter Sohn in der Geschichte. Da ist der verlorene Sohn und da ist der ältere Sohn, der genauso verloren ist. Wisst ihr, wenn da jemand heimkommt und unter die Räder gekommen ist und zurückkehrt und um Vergebung bittet und der andere sagt, hey, ich will den hier nicht haben. Mann, oh Mann, ist der verloren. Wenn wir kein Herz haben für die Verlorenen draußen, sind wir wie dieser ältere Sohn. Der ist noch verlorener fast als der verlorene Sohn. Der wollte auch nicht mit dem Vater feiern. Der wollte mit seinen Freunden feiern. Der wollte mit dem Vater eigentlich gar nichts zu tun haben. Der hat immer schön gearbeitet und war äußerlich super. Perfekt und vielleicht ein perfekter Christ. Das war ein Pharisäer. Weil Jesus spricht es auch zu den Zöllnern und Huren und zu den Pharisäern, die sich einfach nicht ausstehen konnten. Da war alles perfekt. Aber er wollte den Vater überhaupt nicht haben. Der wollte ja genauso seinen Spaß haben wie der andere, nur ein bisschen verdeckter. Der war genauso verloren. Das ist echt eine traurige Gestalt. Und es geht ganz schnell, dass man als Christ auch so wird. Dass man sagt, hey, die da draußen, nee, bitte nicht. Das ist echt auch hässlich vor Gott. Das ist auch eine Art von Verlorenheit. So verloren, wie eben die Pharisäer auch waren. Und da müssen wir auch aufpassen. Aber der dritte Sohn in der Geschichte, der ist nicht in der Geschichte, der erzählt die Geschichte. Das ist der dritte Sohn in der Geschichte. Das ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes. Und der hat das alles bezahlt. Der hat die Geschichte erzählt. Der hat erzählt, dass der Vater den uns verlorenen Menschen annimmt. Und der dritte Sohn hat gewusst, er wird am Ende alles bezahlen. Alles. Alles, was du und ich jemals verbockt haben, er wird es bezahlen. Er wird für uns ans Kreuz gehen. Deswegen konnte er auch die Geschichte erzählen. Deswegen ist es auch eine der größten Geschichten, die es je gegeben hat, weil er diese Schuld bezahlt, die wir jeden Tag auch noch irgendwie begehen. Er hat das alles bezahlt. Und er hat den Vater auch diese zufriedengestellt. Und der Vater und der Sohn sind eins. Und die sagen zu dir jetzt letztens auch, wenn du sie noch nicht kennst, komm in meine Arme, so wie du bist. Bring mir deine Schuld. Sei ehrlich, erzähl mir, wer du bist. Ich weiß es ja eh schon. Wenn du dich ihm zuwendest, du musst noch nicht mal groß was sagen. Er weiß ja schon, wer du bist. Dann komm zu ihm. Genau. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir sind alle vor dir schuldig und wir haben es nicht verdient, dass wir deine Kinder sein dürfen und wir sind so viel in die Irre gegangen. Wir gehen auch immer wieder auch in die Irre und sind oft unverbesserlich. Und wir wollen diese Geschichte glauben, die dein Sohn erzählt hat, für die dein Sohn gestorben ist und geblutet hat für uns, dass du uns liebst, dass du uns annimmst, wenn wir zu dir umkehren, dass du uns bedingungslos liebst, dass deine Liebe viel größer ist, als wir denken, dass du uns komplett annimmst, ohne uns Vorwürfe zu machen. Danke, dass du deinen Sohn für uns geopfert hast, weil du uns so lieb hast, jeden einzelnen von uns. Und ich möchte dich bitten für die, die vielleicht Angst haben vor dir, die sich nicht trauen zu dir, dass sie zu dir kommen und einfach sich in deine Arme fallen lassen und sagen, ich bin ein Sünder und ich glaube, dass du mir vergeben hast, dass du mir das alles abnimmst und mich veränderst und dass du deinen Sohn für mich geopfert hast. Danke, dass wir das annehmen dürfen, dass es ein Geschenk ist, dass wir das uns nicht verdienen brauchen. dass es einfach frei ist. Danke dafür, Herr. Amen. Genau, ich möchte noch kurz ein kurzes Lied singen euch. Das ist ein Lied, ist eigentlich ein altes Spiritual, ein altes Gospel-Lied. Das habe ich das erste Mal gehört, da bin ich auch so in die Freiheit zurückgelaufen, obwohl ich da schon gläubig war und wollte da, da war ich in Amerika und wollte eigentlich so Karriere machen in Richtung Medien, also Journalismus. Und war da genauso wie der verlorene Sohn, obwohl ich gläubig war, irgendwie unglücklich. Ich habe gemerkt, irgendwie, das ist irgendwie nicht gut. Ich bin auf keinem guten Weg. Ich habe auch Gott nie gefragt, vielleicht für die schon lange gläubig sind, oder die gläubig sind. Ich habe Gott nie gefragt, was willst du eigentlich von meinem Leben? Ja, wo willst du mich eigentlich haben? Und dann bin ich in eine Kirche gegangen. Das war echt verrückt. Telefonbuch aufgeschlagen. Okay, hier ist eine Kirche, Baptist Church. Ist direkt an der U-Bahn. Passt, gehe ich hin. Bin hingegangen. Musste ziemlich weit mit der U-Bahn fahren und es war eine schwarze Kirche. Also Atlanta sind 70% schwarz, 30% weiß und die Weißen sollten normalerweise nicht in die Black Neighborhoods gehen. Also kann schlecht enden. Sind wir auch gewarnt worden, ich wusste es nicht. Und ich bin reingegangen in die Kirche und ich war der einzig Weiße dort drin. Und ich habe mich gefühlt wie das einzig schwarze Schaf dort. Weil ich gemerkt habe, ich bin auf keinem guten Weg. Ich will Gott einfach nicht fragen. Ich war immer noch so, ja, verbohrt. Und dann haben die ein Lied gesungen dort und es hat mich so berührt. Und es war keine reiche Kirche, das waren relativ arme Leute. Das hat man gesehen. Aber man hat gespürt, wie sie gesungen haben, dass sie innerlich sehr, sehr, sehr reich sind. Und ich bin da drin zusammengebrochen. Ich hab heulen müssen. Ich musste sie erst mal heulen über mein kaltes Herz. Und das Lied, das sie gesungen haben, das heißt Love Lifted Me. Und da habe ich mich dann erinnert an meine Bekehrung, was da eigentlich passiert ist. Und ich übersetze es einfach kurz. Ich sank tief in Sünde, weit weg von dem friedlichen Strand. Und ich war sehr, sehr befleckt von Sünde. Und ich ging unter und niemand hätte mich daraus erretten können. Aber der Herr des Meeres hörte meinen verzweifelten Schrei und aus den Wassern holte mich heraus und nun bin ich sicher. Liebe zog mich heraus. Als nichts anderes helfen konnte, zog mich die Liebe heraus. Genau. Und das, so habe ich das auch erfahren, dass Gott Liebe ist. Und ich habe wirklich, wie ich mich bekehren durfte, hat mich Gott besucht und hat mir seine Liebe gezeigt und hat mich eigentlich gefragt, willst du da raus? Und es ist so eine große Liebe, die mein Herz da gespürt hat, mitten in der Dunkelheit, wo ich eigentlich nichts mehr gespürt habe. Und diese Liebe hat mich überführt und mir gezeigt, Gott ist Liebe. Und ich habe nur gesagt, ich will da raus. Und es ist wirklich so, seine Liebe rettet. Jesus ist die Liebe und er rettet. Egal, wo du gerade drin bist, diese Liebe ist mächtiger als alle Ketten und alle Sünden.